dass diese Geschichte so gut geworden ist, das liegt nicht an mir, sondern das liegt wirklich einfach, das liegt einfach an ihm. Das ist alles er. Und ich habe es nur aufgeschrieben.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Ich heiße Benjamin Fischer und heute zu Gast ist Alexandra Roikow, Reporterin beim Spiegel. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Hallo Benjamin.
Alexandra, du hast 2022 einen Text geschrieben und der Titel lautet Der letzte Zeuge. Und ich finde, dass der Text auf erschreckende Weise deutlich macht, wie grausam der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist. Es geht um den Ukrainer Kolja, der bei der russischen Bombardierung von Mariupol seine ganze Familie verliert. Er kann als einziger flüchten. Du hast stundenlang mit Kolja gesprochen und später geschrieben, dass dich kein Interview jemals so berührt hat. Warum?
Mich hat tatsächlich kein Interview bis heute in meinen 10 Jahren als Journalistin so berührt wie das Gespräch mit Kolja, weil Kolja sehr detailreich und auf unglaublich berührende Weise erzählt hat, was ihm in der Ukraine und in Mariupol passiert ist. Und er konnte in den furchtbarsten Details schildern, wie seine Familie ums Leben gekommen ist, wie er seinen toten Vater gefunden hat, wie er im völlig zerstörten Mariupol überlebt hat. Und dieser Moment, wenn einem das jemand in allen Einzelheiten und Feinheiten schildert, und wenn es dann auch noch ein Kind ist, das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Ich werde es mein Lebtag nicht mehr vergessen.
Und in welchem Rahmen habt ihr gesprochen? Wie war das?
Also du meinst, wie ich ihn getroffen habe oder wie dieses Gespräch zustande kam?
Genau, wie das Gespräch zustande kam und danach, ja, wie du ihn getroffen hast. Aber erstmal, wie das war. Ich meine, es ist sicherlich auch mit viel Gedanken verbunden, wie man sowas dann konkret im Gespräch macht.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nicht gewusst, dass er so würde mit mir reden. Und ich habe auch nicht gewusst, dass seine Geschichte so krass ist. Ich wusste, er ist 17 Jahre alt und er hat seine gesamte Familie im Krieg verloren und als einziger überlebt. Das war das, was ich über ihn wusste. Und ich dachte, ich fahre dahin und rede mit ihm und es wird ein 2-Stunden-Gespräch und am Ende schreibe ich da 10.000 Zeichen drüber, also irgendwie einen kurzen Text, weil also Kinder und Jugendliche erzählen einfach normalerweise nicht so detailreich und nicht so irgendwie bildhaft, sondern ich dachte wirklich, er wird mir nur ganz wenig sagen und dann schreibe ich eine Geschichte über ein Kind, das seine Eltern verloren hat, aber es wird irgendwie nicht besonders deep. Und dann habe ich ihn getroffen und wir haben uns hingesetzt und er hat einfach stundenlang gesprochen und ich hatte mir vorher auch, ich weiß nicht, ob wir darauf nochmal später eingehen, aber es gab, ich hatte mir vorgenommen, ihn nicht nach Dingen zu fragen, die ihn traumatisieren könnten. Also für mich war klar, was er mir nicht von sich aus erzählt, also so bei sehr potenziell traumatischen Sachen hake ich auch nicht nach. Und er hat es einfach von sich selbst erzählt und er hat wirklich so stundenlang gesprudelt und ein schlimmes Detail kam nach dem nächsten und ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Insofern habe ich mir jetzt vorher keine irgendwie komplizierte Strategie überlegt, wie ich ihn dazu kriege, mir möglichst viel von sich preiszugeben. Das hat er alles alleine gemacht.
Und der hatte ein großes Bedürfnis, auch zu sprechen? Oder wie schätzt du ihn jetzt ein in dieser Situation, dass er mit dir gesprochen hat? Was war sein Gefühl, meinst du?
Also ich glaube nicht, dass er jetzt sprechen wollte, um zu sprechen. Der hat jetzt nicht das Bedürfnis, das irgendwem zu erzählen. Was er sagte, war, wenn er mir das nicht erzählt, dann sei es wirklich so, als hätte es seine Familie nie gegeben. Also seine beiden Schwestern, seine Mutter und sein Vater sind in Mariupol gestorben. Es gibt bis heute keine Leichen, die er beerdigen konnte. Und das Einzige, was ihm von dieser Familie geblieben ist, von seiner Familie, sind irgendwie Fotos und Erinnerungen. Aber alles andere ist verbrannt. Und er sagte, er redet mit mir, damit irgendwo verschriftlich ist, was ihm passiert ist und was seinen Eltern passiert ist und was seinen Schwestern passiert ist. Und das war seine Motivation, aber es ist ihm nicht leicht gefallen. Also er hat nicht geweint während des Gesprächs, was ich unglaublich fand, aber man hat gemerkt, dass es ihm wahnsinnig schwer fällt. Es ist nichts, was er irgendwie gern gemacht hat, oder er hatte jetzt auch nicht, er hat jetzt nicht gesprudelt oder so, sondern ich glaube, er hatte sich vorgenommen, ich möchte das einmal jemandem so schildern, wie es passiert ist, und dann mache ich das auch, aber es hat ihm jetzt, er hat sich da jetzt nichts von der Seele gesprochen. Es war eher so, dass es ihm, glaube ich, wirklich wehgetan hat, mir das alles zu erzählen.
Ja, sehr verständlich auch bei der Geschichte. Vielleicht möchtest du jetzt erzählen, wie du auf ihn gestoßen bist. Wie bist du auf Kolja aufmerksam geworden?
Ja, also ich gehöre zu einem Team von Reportern und Reporterinnen, die für den Spiegel aus der Ukraine berichten, seit nicht nur seit Tag 1 des Krieges, sondern quasi schon vor dem Krieg. Und ich habe unter anderem im, ich glaube es war Mai, an einer Recherche mitgewirkt, bei der es um das Stahlwerk Azovstal geht. Ich, für die, die es nicht kennen, es war ein Stahlwerk in Mariupol, da haben sich die letzten Kämpfer und Zivilisten verschanzt, bevor, also eigentlich war die Stadt schon gefallen und nur dieser eine Ort, da waren noch ja irgendwie Widerständler, also nicht Widerständler, sondern da waren quasi die letzten Kämpfer Mariupols, hatten sich dort verschanzt. Und der Spiegel hatte mich gebeten, zu gucken, ob ich irgendwie Leute in Kontakt mit Leuten kommen kann, die in diesem Stahlwerk sind. Und ich habe dann angefangen, soziale Netzwerke zu durchwühlen und zu gucken, gibt es irgendjemand, der zu Mariupol schreibt oder twittert oder irgendwie der eine Verbindung nach Mariupol hat. Und ich kann nicht sagen, wie genau ich dann auf Kolja gestoßen bin, weil das ihn ausfindig machen würde, aber ich bin bei meiner, irgendwie in meinem stundenlangen Rabbit Mariupol Hole, bin ich irgendwann gestoßen auf ein Foto, das vor einigen Wochen schon jemand gepostet hatte. Und zwar war das ein Foto, das vor einer Ruine stand, eine Ruine eines Hauses, das in Mariupol zerstört worden ist. Das Schild, auf dem Schild standen vier Geburtsdaten, vier Namen und ein Todesdatum. Und es hatte jemand unter dieses Foto gepostet, dass an dieser Stelle eine russische Rakete eingeschlagen sei. Eine ganze Familie sei gestorben und der Einzige, der überlebt hätte, sei der Sohn. Und er hätte auch dieses Schild geschrieben, um quasi die russischen Truppen darauf aufmerksam zu machen, dass hier seine Familie liegt. Und das hatte mit meiner Azovstal-Recherche überhaupt nichts zu tun. Ich bin da einfach so drüber gestolpert. Aber mich hat das so berührt und so mitgenommen. Und das hat irgendwie, ich kann das gar nicht erklären, aber dieses Schild hat so was mit mir gemacht. Und immer wenn was mit einem passiert, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das irgendeine Art von Geschichte ist. Und wollte eben unbedingt diesen Jungen finden und über diesen Jungen schreiben. Und ich habe das meiner Redaktion verkauft als, ich schreibe eine Geschichte über Kinder in Mariupol. Und mit dem Claim habe ich ihn quasi auch angeschrieben. Und dann wurde es aber gar keine Geschichte über Kinder in Mariupol, sondern eine Geschichte über einen unglaublichen Jungen, dem ganz schrecklich widerfahren ist und der trotzdem irgendwie es geschafft hat, das Beste aus seinem Leben zu machen.
Es ist ja auch ein bisschen von ihm ein Sieg in gewisser Weise, dass diese Geschichte bekannt geworden ist, weil ich habe in dem Text auch gelesen, dass die russische Seite natürlich versucht hat, jegliche Informationen aus Mariupol zu unterbinden, dass von dort nichts bekannt wird. Das finde ich auch bemerkenswert. Du hast gesagt, dass du da lange gesucht hast. Es war sicherlich auch nicht leicht, überhaupt Informationen oder Bilder aus der Stadt zu bekommen, oder?
Ja, also es ist schon so, dass es es gibt schon Bilder aus der Stadt. Also es waren zum Beispiel zwei EP-Fotografen relativ lange noch in Mariupol und die haben Fotos geschossen. Es gibt unter anderem, also manche Menschen haben halt doch irgendwie es geschafft, Handybilder zu machen oder was rauszuschicken. Also es ist nicht so, dass man gar nicht wusste, was in Mariupol passiert. Was wirklich schwierig war quasi Kontakt aufzunehmen mit Leuten, die dort waren. Das war super schwierig. Und dann, was die russische Seite natürlich gemacht hat, ist, sie deuten Bilder eben um. Also die Russen sagen eben, naja, diese Zerstörung, das haben die Ukrainer angerichtet. Oder irgendwie, es sind gar nicht so viele Menschen gestorben, das haben die Ukrainer sich ausgedacht. Und das war eben in Teilen auch das Besondere an Koljas Geschichte, dass er eben erzählen konnte, wie der Krieg so in sein Leben kam und dass er einfach völlig ohne jeden Zweifel schildern konnte, dass also als ob es da einen Zweifel dran gäbe, aber dass sein Leben völlig in Ordnung war, bevor Russland in Mariupol eingefallen ist. Ja, insofern, also mit ihm jetzt nachträglich zu sprechen, war nicht so schwierig, aber seine Erzählung ist dann doch irgendwie außergewöhnlich und sticht echt nochmal hervor im Vergleich zu ganz vielen anderen, die ich gehört habe.
Unbedingt. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, das normale Leben der Familie, bevor Russland den Einmarsch begonnen hat. Kannst du das kurz schildern? Also was ist das für eine Familie? Du hast ein paar Andeutungen im Text gemacht.
Ja, also genau, ich, also das ist, also Kolja hatte zwei Schwestern, Polina und Varya. Er hatte Eltern, die Angestellte waren, einfache Angestellte. Sein Vater hat in einem Stahlwerk gearbeitet, seine Mutter war, ich glaube, Finanzbuchhalterin. Ich erinnere mich jetzt schon nicht mehr, konkret ist schon ein bisschen her. Also Eltern, drei Kinder, die waren, ich will nicht sagen arm, aber sie haben sehr bescheiden gelebt. Also sie hatten nicht viel Geld, sie hatten ein Haus in Mariupol, aber sie haben relativ beengt gewohnt. Die Eltern von Kolja waren sehr konservativ, so hat er es mir mehrfach geschildert. Also die sind in der Sowjetunion aufgewachsen und wie beschreibe ich es? Also haben zum Beispiel versucht, sich aus Politik rauszuhalten oder sich irgendwie gar nicht so für irgendwie fürs politische Geschehen zu interessieren. Das ist was, was Menschen, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, so sehr auszeichnet, sich möglichst einem raushalten, um keine Probleme zu kriegen. Kolja war dagegen ganz anders. Der war also hat sich für Politik interessiert und war, also ich will nicht sagen patriotisch, aber ihm war es total wichtig, die Ukraine zu unterstützen. Genau, also eine relativ gewöhnliche, so untere Mittelklasse-Familie in Mariupol. Die Schwestern haben gern getanzt und gemalt. Die hatten viel Streit untereinander, die drei Geschwister, aber irgendwie am Ende hat Kolja gesagt, in den letzten Monaten hat sich's irgendwie so angefangen zu glätten und sie wurden so die richtige ideale Familie, so wie er sich es immer gewünscht hatte. Und dann kam der Krieg.
Wenn wir ein bisschen weitermachen in dieser Chronologie, fand ich das auch einen ganz für mich auch neuen Punkt. Wie hat die Familie darauf reagiert, auf die Informationen, auf den Tag des Einmarsches? Was war so das Gefühl, wenn wir das so ein bisschen weiterverfolgen jetzt, die Chronologie?
Ja, also es gab ja schon lange vor dem Einmarsch Gerüchte, dass Russland vorhat, die Ukraine zu überfallen. Und Kolja hat mir erzählt, er hat seine Eltern relativ früh gebeten, die Stadt zu verlassen. Und seine Eltern sagten immer, ja, aber, also zum einen waren sie sich gar nicht sicher, so sollen wir das wirklich, also warum? Dieser Einmarsch wird ja irgendwie wahrscheinlich nicht passieren. Und dann sagten die Eltern aber auch immer, wir wissen ja gar nicht, wo wir hin sollen. Wir haben ja eigentlich auch kein Geld. Also wo sollen wir hinfahren? Und als der Krieg dann tatsächlich kam, am 24. Februar 2022, war es dann auch genau so. Also Koljas Eltern wussten einfach nicht, wo sie hin sollten. Also einige Familien sind ja geflohen und möglichst schnell in den Westen gefahren. Das ist Koljas Familie nicht, sondern sie haben stattdessen einfach beschlossen, den Krieg so auszusitzen. Also sie haben Wasser gekauft, sie haben sich Essen gekauft und dann saßen sie zu Hause und haben im Grunde darauf gewartet, dass der Krieg vorbeigeht. Haben Spiele gespielt, Filme geguckt. Es ist surreal, wenn man heute weiß, was für eine Zerstörung Mariupol ausgesetzt war, aber damals konnte sich niemand vorstellen, dass es wirklich so schlimm wird. Deshalb saßen sie zu Hause und haben einfach gehofft, dass der Krieg vergeht.
Ja, auch vor allem, dass sich die russische Seite so vehement dann an Zivilisten bombardieren wird, auch in Mariupol. Das war sicherlich auch nicht in der Vorstellungskraft da, oder?
Aber auch niemandes Vorstellungskraft, ja. Ehrlich gesagt. Also ich weiß noch, um eine Anekdote zu erzählen, ich war am 24. Februar selbst in Kiew und habe mit meinen Chefs telefoniert und wir haben, also beim Spiegel, und wir haben überlegt, ist es für mich sicher, in der Stadt zu bleiben oder nicht? Und wir haben damals so ein bisschen beschlossen, naja, solange ich mich von militärischer Infrastruktur fernhalte, ist es wahrscheinlich sicher. Russland wird ja jetzt einfach nicht, die werden ja nicht wahllos Kiew bombardieren. Und heute weiß man, dass sie halt durchaus andere Städte wahllos bombardiert haben. Und das ist so, das war damals so jenseits der Vorstellungskraft, dass man, ja, also so führt man einfach normalerweise nach völkerrechtlichen Gesichtspunkten nicht Krieg. Also man überfällt überhaupt kein fremdes Land, aber dass sich jemand wirklich so null ans Kriegsvölkerrecht hält und einfach in einem Fleckenteppich eine Stadt dem Erdboden gleich macht. Das, ja, es war selbst für mich in den ersten Tagen unvorstellbar.
Und dann, ja, wurde es leider Realität in gewisser Weise. Und ja, du schilderst dann weiter, was die Familie gemacht hat, nachdem auch in Mariupol dann Bomben flogen.
Genau, also Kolja erzählte mir, dass sein Vater am Anfang nicht in den Keller wollten. Sie hatten zwar einen Keller, aber sie saßen irgendwie noch in ihrer Wohnung und haben eigentlich, wie gesagt, gehofft, der Krieg geht einfach vorbei. Aber irgendwann kamen die Angriffe immer näher und Koi erinnert sich an einen Moment, als einige hundert Meter entfernt von seinem Wohnhaus irgendwas eingeschlagen ist in eine Tankstelle. Und die Explosion muss so stark gewesen sein, dass Kolja das zu Hause noch gehört hat und gespürt hat. Und sie haben sich so erschreckt, dass die Familie eben daraufhin doch in den Keller gezogen ist. Und Kolja hat mir sehr eindringlich geschildert, wie diese Tage und Wochen in dem Keller waren. Also es war so ein ganz niedriger Raum, weiß verputzt, wenn ich mich richtig erinnere. Normalerweise haben sie da irgendwie Gemüse gelagert, aber jetzt hat die ganze Familie sich da reingelegt und geschlafen. Sie haben Styropor auf den Boden gelegt und Matratzen runtergelegt. Und dann lagen sie da im Grunde Tage und Wochen und haben einfach gehofft und gebetet, dass sie nicht sterben. Und in Wahrheit ist ja, muss man ja auch sagen, ist so ein Keller natürlich halt auch überhaupt kein Schutz. Also es war irgendwie die einzige Möglichkeit, die sie noch hatten. Mariupol war belagert, sie kamen nicht mehr raus. Aber ehrlicherweise, wenn dein Haus was trifft, und das hat man ja später auch gesehen, dann rettet es sich nicht, im Keller zu sein. Weil der auch niemand da ist, der dich im Zweifelsfall ausgräbt mitten im Krieg. Insofern lagen sie da und ja, haben im Grunde damit gerechnet zu sterben. Jede Minute, das hat Kolja auch genauso gesagt.
Ich lese mal den ersten Abschnitt vielleicht vor, den ersten Absatz, wo du genau diesen Keller beschreibst, auch in dieser Detailgetreue. Du schreibst ganz am Anfang, Kolja liegt in einem Keller, unter ihm nackte Erde, darauf etwas Styropor gegen die Kälte. Die Wände schimmeln, die Luft ist eisig und feucht. Kolja trägt zwei Hosen übereinander, zwei Pullover, zwei Paar Socken, eine Mütze. Er ist in eine Decke gehüllt, so wird er sich später erinnern. Trotzdem friert er. Es ist März in Mariupol und die Temperaturen fallen unter Null.
Ja, genau so. Ich habe ihm diese ganzen Details natürlich erst hat er mir von dem Keller gestellt und dann habe ich nochmal angerufen und gefragt, wie viele Hosen, wie viele Socken, in welcher Konstellation lagt ihr da? Ich habe mir das aufmalen lassen. Aber ja, es muss grausam gewesen sein. Es ist, ich glaube, man kann sich das nicht, also selbst als es mir erzählt hat, ich konnte es mir am Ende dann doch nicht vorstellen. Ich hoffe, wünsche auch niemandem, dass er das hier erleben muss.
Und dann schilderst du auch den Moment, wo er den Keller verlässt, weil er sich entscheidet, zu seiner Freundin zu ziehen, oder?
Genau, also Kolja hat eine Freundin, die ein Jahr jünger ist als er. Die sind so ein ganz witziges Paar, die sind beide so, die hören beide irgendwie Metal und tragen so Grunge-Klamotten und sind sich irgendwie ganz, sind sich so ganz ähnlich als in ihrem Stil. Und Vika heißt sie. Und Vika wohnte so 10 oder 15 Fußminuten von Kolja entfernt. Und sie hatten sich das letzte Mal gehört, als der russische Angriffskrieg anfing. Und dann, als die Russen aber immer weiter nach Mariupol vordrangen, verschwand die Telefonverbindung. Man konnte nicht mehr miteinander reden und eigentlich wusste man überhaupt nicht, was außerhalb des eigenen Hauses passiert. Und Kolja wusste eben auch nicht, ob Vika noch lebt. Und Vika lebt in so einem ganz hohen Neubau, einer, der von weit her sichtbar war. Und entsprechend hatte Kolja große Angst, dass das was ist, was die Russen als allererstes beschießen, einfach weil es so exponiert ist als Gebäude. Und er hat eben, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann, in welchem Zeitraum das war, aber er hat irgendwann nach einiger Zeit beschlossen, dahin zu gehen, trotz der Kämpfe, um nachzugucken, ob seine Freundin noch lebt. Genau, das hat er gemacht. Die Freundin lebte auch tatsächlich noch. In Wahrheit ging es denen sogar relativ gut, weil die dieses neue Gebäude eben ganz gut schützte vor Erschütterungen. Genau, und dann hat er, als er gesehen hat, dass es Vika ganz gut ging und dass die eigentlich auch viel Platz hatten, hat er beschlossen, umzuziehen zu ihr, um ein bisschen mehr Platz im Keller zu schaffen.
Was ich auch bemerkenswert fand, was du dann schilderst, als er in diesem Hochhaus ist, wie viel Solidarität auch unter den Personen auf den verschiedenen Stockwerken sind.
Wie war das? Also ich habe mir hat ein Nachbar, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, Videos gegeben, die in diesem Hochhaus entstanden sind während der Belagerung. Und das ist echt total rührend. Also man denkt ja immer, dass, oder ich dachte oder hätte mir vorstellen können, dass in so einer Kriegssituation Menschen wirklich zu Tieren werden und einander irgendwie gar nicht mehr helfen, sondern jeder nur noch nach sich selbst guckt. Und das Gegenteil war ganz oft der Fall und in diesem Gebäude auf jeden Fall. Also da haben sich Leute gegenseitig Essen gegeben, haben sich irgendwie geholfen. Es haben Menschen in fremden Wohnungen geschlafen. Und ja, irgendwie haben alle zusammen gehofft, dass sie nicht sterben, weil mehr konnte man nicht tun. Aber man hat quasi das Wenige, das man hatte, dann miteinander geteilt, weil Lebensmittel gab es einfach so nicht mehr in der Stadt und Wasser gab es auch keins mehr. Und deshalb musste man quasi mit dem bisschen, das man hatte, überleben und hat es aber immer noch mit Fremden geteilt.
Ja, und dann kommt diese unfassbare Stelle im Grunde, wo er wissen möchte, wie es seiner Familie geht und zurückgeht und auch unter Todesgefahr im Grunde und dann wieder an den Ort kommt, wo das Haus seiner Familie stand.
Genau, also Kolja hat sich eben gewundert, er hatte mir erzählt, das habe ich in dem Text nicht geschrieben, irgendwann zwischendurch nach ein paar Tagen war einmal seine Mutter da und hatte nach ihm geguckt, ob alles okay ist und dann kehrte sie aber eben zurück in sein Elternhaus und dann verging relativ viel Zeit und Kolja hörte nichts von seinen Eltern, er konnte sie nicht anrufen, weil es natürlich keine Verbindung gab, sondern man muss sich vorstellen, er sitzt quasi mit seiner, oder da war seine Freundin glaube ich schon weg, aber er ist quasi, er weiß, seine Eltern sind irgendwie 4 Straßen weiter und er weiß aber nicht, ob die noch leben. Und dann hat er eben mitten in den Kämpfen beschlossen, zu seinem Elternhaus zu gehen, ganz langsam, wie er mir erzählte, wirklich super, super langsam, damit sie nichts trifft, um nachzugucken, wie es seinen Eltern und Schwestern geht. Und dann kommt er dort an, und er hat es wirklich, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie detailreich er das geschildert hat, aber er sagte, ich bin zu dem Tor gegangen meines Hauses und hinter dem Tor ist eben sein Elternhaus und er sagte, er ging da durch und plötzlich war es, er guckte einmal hin und es war wirklich so, als würde vor seinen Augen alles verschwimmen und irgendwie saß, kurz dachte er, ist alles okay und dann guckt er nochmal hin und dann sieht er, sein Haus ist eigentlich nicht mehr da. Also sein Kopf hat da irgendwie wie einmal so eine Illusion geschaffen von was nicht mehr existiert. Und stattdessen sieht er eben, dass sein Elternhaus eine Ruine ist und dass da was eingeschlagen sein muss. Und ich habe, es gibt Videos von dieser Einschlagstelle, die habe ich auch gesehen. Und das sieht wirklich aus als, also es ist gar nicht mehr als Haus erkennbar, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das vorher ausgesehen hat. Das ist wirklich einmal wie so ein, wie durch den Fleischwolf gedreht.
Ja, die Formulierung verwendest du auch in dem Text. Vielleicht lese ich auch nochmal die Passage vor, wo er dann seinen Vater findet. Du hast ja in dem Text auch immer wieder in Kursiv geschrieben, Wortprotokolle wahrscheinlich von dem, was er gesagt hat. Und er berichtet da, plötzlich sagte die Nachbarin, Kolja, schau, da ist ein Kleidungsstück oder ein Spielzeug. Was ist das? Ich schaute hin, es sah wirklich aus wie Kleidung, vielleicht mit Fellbesatz. Ich kam näher und erkannte, das war Papa. Er lag mit dem Gesicht nach unten, der größte Teil seines Körpers war verschüttet. Nur seine Hände und sein Kopf ragten heraus. Seine Augen waren zugekniffen, seine Nase gebrochen. Er sah aus, als wäre er um Jahrzehnte gealtert.
Ja, das sind wirklich, und es sind auch alles wörtliche Zitate von ihm. Also wörtlich im Sinne von, ich habe es noch nicht mal, also ich habe manchmal so irgendwie ein Verb geglättet, damit es sich nicht doppelt, aber also er hat es wirklich einfach exakt so beschrieben. Ich habe extra unsere Doc über jedes Protokoll durchgucken, also jedes Interviewprotokoll gucken lassen, weil ich dachte, niemand wird mir glauben, dass der Junge wirklich so geredet hat. Aber er hat tatsächlich einfach exakt das so auch erzählt. Also es gibt ja auch die Szene, wo ich beschreibe, dass er seinen Vater anfasst und er sich anfühlt wie ein Sack Erde. Das hat er einfach auch wirklich so gesagt. Und ich, also das, ja. Ich weiß noch, wie er mir das erzählt hat und wie sich wirklich so alles zusammengezogen hat.
Und dann schilderst du, dass er wieder zurückkehrt in diesen Hochhaus, in dieses Hochhaus und Anschluss findet an eine Familie, die dort noch lebt.
Genau, also Koljas Freundin ist zwischenzeitlich auf die Krim gefahren, weil sich da eine Möglichkeit zur Flucht ergeben hat und Kolja ist aber da geblieben, weil er anfangs noch die Hoffnung hatte, dass seine Eltern zurückkommen und nach ihm suchen oder ihn abholen. dann findet er eben seinen toten Vater, sieht sein zerstörtes Wohnhaus und versteht, okay, wahrscheinlich ist meine Familie tot und ich bin jetzt ganz allein. Und er kehrt eben zuerst zurück in das Wohnhaus seiner Freundin, einfach weil er sonst nicht weiß, wohin. Und er hat aber Glück im Unglück, weil ihn die Nachbarn aufnehmen. Die habe ich auch getroffen. Das ist eine Familie, die Kolja völlig fremd war bis zu dem Zeitpunkt. Also wirklich Leute, die er eigentlich kannte. Und denen er aber erzählt hat, dass er gerade zurückkommt aus dem Wohnhaus, von seinem Elternhaus, und sein Papa liegt da tot auf dem Boden und alles ist kaputt. Und dann hat diese Familie Kolja aufgenommen und bei denen lebt er bis heute. Die haben einfach gesagt, so, du hast jetzt keinen Vater mehr, also werde ich dein Vater sein. Das war also auch ein Zitat dieses Helfers, mit dem ich gesprochen habe. Und die nehmen Kolja auf und nehmen ihn dann auch mit ins Ausland.
Ja, er flüchtet dann mit der Familie über die Grenze, schafft es. Andere haben es nicht geschafft, aber schildert es auch die Stelle, wo dann die Pässe kontrolliert werden und ja, die ganze Familie in dem Sinn dann doch über die Grenze kommt und nach Westeuropa fliehen kann.
Genau, das ist auch wirklich, also ich bin, als er mir das erzählt hat, nicht darüber gestolpert, aber am Ende ist es schon irgendwie erstaunlich, dass man ihn quasi die Grenze hat übertreten lassen, obwohl er keinen Pass hatte. Also Koljas komplette Dokumente sind verbrannt, er hat jetzt erst kürzlich neue bekommen. Und also zum einen ist es eben erstaunlich, dass man ihn, obwohl er war noch 17 damals, aber also er konnte die Ukraine verlassen, und aber gleichzeitig, dass man ihn eben nach Europa reingelassen hat, obwohl er sich nicht ausweisen konnte. Da hat er schon einfach richtig viel Glück gehabt. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn man ihn an irgendeiner Grenze aufgehalten hätte.
Gibt es denn was du von Kolja gelernt hast? Also was dich am meisten irgendwie an ihm beeindruckt?
Also gelernt kann ich nicht sagen, aber ich fand ihn wirklich als Mensch unglaublich. Also diese Tiefe, die er hat, obwohl er erst 17 ist, und diese Ernsthaftigkeit, mit der er gesprochen hat, ich habe das wirklich noch nie gesehen bei jemand, der so jung ist. Und er sagt, er hätte das schon vorher gehabt. Das sei jetzt nicht nur, lege jetzt nicht nur daran, dass seine Familie tot ist. Ich war einfach absolut einfach beeindruckt von ihm. Davon, wie gut er erzählen konnte, wie reflektiert er war, wie sehr er auch versucht hat. Also er hat versucht, sich wahnsinnig zusammenzureißen und es mir irgendwie leicht zu machen, glaube ich. Aber er hatte sich vorgenommen, er möchte, dass die Welt es erfährt, und deswegen erzählt er das jetzt. Und das hat er auch gemacht. Und er hat es auf so, ich will nicht sagen fantastisch, das stimmt nicht, aber ich hätte mit 17 nicht so geredet. Ich hätte es nicht geschafft, meine eigene Geschichte so zu reflektieren und so in allen Details zu beschreiben. Und ja, auf mich wirkt er einfach wie jemand, der für sein Alter sehr reif und sehr klug ist, fast zu reif. Leider.
Wie meinst
genau,
du das?
Aber er war wirklich, es ist halt, also ich kann mir vorstellen, dass er auch so selbst reflektiert und so ernsthaft ist, weil ihm eben schlimme Dinge passiert sind. Und er musste jetzt auch einfach sehr schnell sehr erwachsen werden. Aber ich war unglaublich beeindruckt von ihm. Das ist mir wirklich lange nicht so passiert.
Ich fand auch eine Stelle beeindruckend, wo er sagt, auch in dem Wortprotokoll, also was er gesagt hat, ich wünschte, ich wäre früher gekommen und hätte sie zu mir geholt. Also er spricht ja auch wieder über seine Familie und sagt dann, ich hätte sie retten können. Ich fühlte mich so schuldig. Dieser Schuldbegriff kommt auch noch an anderer Stelle vor. Das fand ich auch was mich sehr berührt hat, dieser Aspekt, wo man einfach merkt, wie viel Last da auch einfach und wie viel Traurigkeit und wie viel Schuldgefühle doch auch da sind. Also das war auch ein Aspekt.
Ja, das ist interessant, weil wir haben nämlich in der Redaktion bevor der Text in Druck ging, gab es den Wunsch, über diese Schuld nochmal mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, was wünschst du dir, was hättest du denn gemacht, wie äußert sich diese Schuld, dieses Schuldgefühl jetzt bei dir? Und ich habe entschieden, ihn nicht nochmal danach zu fragen. Weil das was ist, wo ich wollte da nicht bohren. Also ich wollte nicht, er hat es im Gespräch, glaube ich, zweimal angedeutet, dass er sich schuldig fühlt. Aber ich hatte wirklich Angst, wenn ich ihn jetzt nochmal danach frage, wie äußert sich diese Schuld, dass er sich das dann noch mehr zu Herzen nimmt. Und deswegen habe ich entschieden, dann nicht stärker darauf einzugehen, obwohl es die Redaktion sich gewünscht hätte.
Für mich war das auch in dem Moment an dieser Andeutung oder an diesem einen Satz war das für mich total klar. So, ich hätte da jetzt auch, glaube ich, nicht mehr wissen gewollt. So, für mich war das sehr authentisch in dem Moment, dass er dieses Gefühl hat. Und ja, aber es hat mich auch sehr gerührt, dieser Aspekt.
Ja, also ich meine, was darin halt steckt, ist, dass es ihm wahrscheinlich schon auch einfach oft sehr schlecht geht. Und auch sehr viel schlechter als, also am Ende, ich meine, das ist ein wirklich trauriger Text, aber man geht irgendwie trotzdem positiv raus. Und auch das Interview, das ich mit ihm geführt habe, das war wirklich furchtbar, aber er hat sich halt sehr zusammengerissen. Und ich glaube, es gibt einen Teil von ihm, der sich nicht so zusammenreißen kann und dem es auch wirklich richtig dreckig geht. Und ich wollte da nicht bohren, aber man hätte es machen können, wenn man gewollt hätte.
Du hast jetzt nochmal einen Text veröffentlicht, wo du geschrieben hast, dass du ihn nochmal getroffen hast und dass du mit ihm in Kontakt stehst und auch so ein bisschen schilderst, ja, wie es ihm jetzt heute geht, auch schöne Momente, dass er Musik macht, fand ich auch irgendwie einen ganz wichtigen Aspekt an der Geschichte.
Ja, ich bin da so, ich will nicht sagen hin und her gerissen, aber ich habe total lang darüber nachgedacht. Überhaupt, also ich finde es gar nicht so leicht, mit Protagonisten oder Protagonistinnen Kontakt zu halten, weil ich ihm auch natürlich nicht das Gefühl geben will, dass er mir irgendwas schuldet oder dass er jetzt irgendwie Kontakt mit mir halten muss. Am Ende ist er für mich, glaube ich, sehr viel wichtiger als ich jetzt für ihn. Also mich hat diese Geschichte, das wird mich nie wieder loslassen und mich begleitet das wirklich mehr, als ich mir wünschen würde manchmal. Aber für ihn bin ich halt irgendwie eine Frau, die war dreimal da. Und dann hat sie das aufgeschrieben und dann war sie auch wieder weg. Und deshalb bin so ein bisschen vorsichtig, wie oft ich ihn kontaktiere und zu welchen Anlässen. Und man soll sich ja auch nicht in das Leben von Protagonisten einmischen. Und ich finde, in seinem Fall ist es aber vertretbar, dass ich mir wünsche, dass Dinge sich für ihn zum Besseren wenden. Und deswegen versuche ich in seinem Fall, und ich mache das wirklich nicht immer, um nicht zu sagen selten, auch Dinge zu bewegen für ihn, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und genau, ich halte mit ihm Kontakt und ich habe ihm jetzt mehrfach Sachen geschickt. Mein Freund hat seine alten Band-T-Shirts aussortiert und das sind so Original-Shirts aus den 90ern oder aus den 2000ern, von denen ich dachte, das ist Musik, die Koya bestimmt auch cool findet. So, ich habe ihm 20 Band-T-Shirts geschickt. Ich schicke ihm manchmal Sachen, von denen ich das Gefühl habe, er würde sie vielleicht mögen. Oder ich schreibe ihm regelmäßig und frage, gibt es irgendwas, mit dem ich dir helfen kann? Und manchmal fällt ihm was ein. Aber ich versuche irgendwie trotzdem, ihn jetzt nicht zu belästigen. So, da ist der Spagat gar nicht so leicht.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, ich glaube, auf der Note würde ich auch gerne enden. Und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Ausführungen und dass du die Geschichte geschrieben hast. Und ja, vielen Dank.
Ja, danke dir fürs Fragen. Und am Ende ist es fast immer so ein bisschen, also ich rede natürlich gerne über Koya, aber mir ist es fast immer so ein bisschen peinlich, weil ich das Gefühl habe, manchmal haben ja Journalisten wirklich einen riesigen Anteil an den Geschichten, die sie finden und sie recherchieren irgendwie jahrelang und dann ist irgendwie die Recherche unglaublich schwierig. Und in dem Fall ist mein Anteil nicht so groß, dass diese Geschichte so gut geworden ist. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt einfach an ihm. Das ist alles er. Und ich habe es nur aufgeschrieben.